Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir haben uns hier in dieser Sendung schon mit allen möglichen Leuten befasst, mit Musikern, mit Produzenten, mit Textern und so weiter und so fort. Heute geht es tatsächlich mal um einen DJ. Und zwar DJ im klassischen Sinn, also nicht so jemand wie David Guetta, der Musik zusammenmixt bei Tanzveranstaltungen, sondern jemand, der im Radio Platten spielt. In den alten Zeiten haben DJs nämlich ihr eigenes Programm zusammengestellt, was spätestens in den 90er Jahren, zumindest in Deutschland, fast vorbei war. Da gab es eigentlich nur noch Playlists generiert aus Computern. Populäre Songs sollten so oft wie möglich wiederholt werden. Ja, nichts Unbekanntes spielen, damit die Hörer nicht verschreckt werden. Maximale Durchhörbarkeit war das Motto. John Peel, um den es hier heute geht, war all das nicht er. Geboren 1939. Nach einer Zeit in den USA, ab 1967 bei einer Piratenstation namens Radio London aktiv auf einem Schiff. Das kreuzte in Gewässern vor der Küste. Die Sender bekamen nämlich damals in England keine Sendelizenz. Zusätzlich zur BBC, das war ja das öffentlich-rechtliche Programm. Und da lief ganz wenig populäre Musik für die Teenager. Und das deckten dann zumindest eine Zeit lang diese Piraten-Radiostationen ab, auch wenn die dann irgendwann mal eingestampft wurden und von der harten Hand des Gesetzes aus dem Verkehr gezogen wurden. Aber John Peel und viele andere DJs, die damals aktiv waren, wurde von der BBC übernommen und die BBC öffnete sich danach dann auch Musik für jüngere Hörer. Seine erste Sendung hieß Top Gear. Kurz danach änderte sich der Titel in die John Peel Show. John Peel war oft der Erste, der neue Musik spielte. Bei ihm lief von Reggae über Punk bis zu Extrem Metal alles, wenn es ihm gefiel. Warum es ihm gefiel? Konnte man manchmal nicht so richtig nachvollziehen, aber bitteschön. Sein erster musikalischer Berührungspunkt, wie für viele Stars der 60er Jahre, war Skiffle. Kennt heute keiner mehr. War allerdings schon vor Bill Haley oder Elvis Presley eine britische Variante, die Folk und Blues verband. Typisch dafür war, dass statt eines Schlagzeugs ein billigeres Waschbrett benutzt wurde, um die perkussiven Sounds zu machen. Lonnie Donegan war der bekannteste Vertreter dieser Spielart und ohne ihn hätte es keine Beatles und keine Rolling Stones gegeben. Er war die Initialzündung für im Prinzip den gesamten britischen Pop der 60er Jahre. Und den hören wir uns jetzt mal an. Lonnie Donegan mit dem Lieblingssong von John Peel aus seinem Repertoire, nämlich Lost John.
Yeah, I hear Chris. Now this here's a story about an escaped convict called Long Gone Lost John. It's got a nice chorus, so if anybody wanna join in, hear the way it goes. Sing 'em for 'em, boys.
Yeah. Now he's long, long, long gone.
Real nice.
Now he's long, long, long gone.
Hear what happened to him. Now Lost John was standing by the railroad track, awaiting for the freight train to come back. Freight train come back and never made no stop. Lost John thought he'd have to ride the top. Now he's long, long, long gone.
That boy.
Now he's long, long, long gone.
Yeah.
Now Lost John came into a country woman's house. Sat there as quiet, just as quiet as a mouse. Said, Mr. Lost John, be my friend. Be my friend until the end. Cause I'm long. I'm a trail and sue me here, and I'm long, long, long gone.
lost young Gwen. Now he's long, long, long gone. Hey, long, long, long gone. And they caught lost John, put him in the pen. The summer's been gone and now he's out again. If anybody asks you who sung the song, tell him Lonnie Donegan been here and gone.
Das war Lonnie Donegan mit Lost John. Sein größter Hit war eigentlich Rock Island Line. Und wir hören jetzt mal in den Worten von John Peel aus seiner Autobiografie eine Passage über Lonnie Donegan und seine Erlebnisse mit ihm. Zitat John Peel: Lonnies Rock Island Line war ein ganz anderes Kaliber. Es hatte die erzählerische Qualität von The Kid's Last Fight verbunden mit einem Gefühl der Freiheit und der Grenzenlosigkeit und getragen von einem Geist der Kompromisslosigkeit. Damit verglichen hörte sich alles, was bis dahin existierte, überkandidelt und klaustrophobisch an. Dennoch, selbst Rock Island Line, das eigentlich schon 2 Jahre zuvor im Anschluss an eine Session mit der Chris Barber Jazz Band aufgenommen worden war, sah blass aus im Vergleich zu Lost John, Lonnies erster 78 auf Pye Records mit Stu Ball auf der Rückseite. Einige Tage bevor Lonnie starb, traf ich zusammen mit meinen BBC-Kollegen Louis Cattenhorn und Hermie Chatter den King of Skiffle in seinem Hotelzimmer in Nottingham. Vollgepumpt mit Schmerzmitteln hatte er am Abend zuvor sein übliches 90-Minuten-Programm mit vollem Einsatz absolviert und er sah aus, als sei er ernsthaft krank. Was er auch war. Aber das hinderte ihn nicht daran, nett und spaßig zu sein und sich zum wiederholten Mal von mir anzuhören, wie viel seine Musik mir immer bedeutet hat. Irgendwie kam es dann dazu, dass ich eine Strophe aus Lost John gesungen habe, diejenige, die mit Lost John Need a Pair of Shoes of His Own anfängt, und bei der letzten Zeile You Couldn't Tell Which Way Lost John Gone sang Donegan selber mit. Ich habe mit Lonnie Donegan im Duett gesungen, dachte ich beim Rausgehen, wobei Lonnie, als er die Tür zumachte, noch meinte, das nächste Mal würde er mir beibringen, Gitarre zu spielen. Ich habe mit Lonnie Donegan im Duett gesungen. Wenn irgendjemand der 15 Jahre alten Ausgabe von mir erzählt hätte, dass dies jemals passieren würde, schwer vorstellbar, welche Folgen das wohl gehabt hätte. Soweit also John Peel höchstpersönlich zu seiner Begegnung mit dem King of Skiffle, der allerersten großen Inspiration für ihn musikalisch. Der nächste große Einfluss auf den jungen John waren die britischen Rock'n'Roller Ende der 50er Jahre. Einer seiner Lieblinge war Gene Vincent. Und John Peel, der jugendliche John Peel, besuchte dann auch ein Konzert von Gene Vincent zusammen mit Eddie Cochran. Und dieses Konzert machte den jungen John endgültig zum Musikfan. Und wir hören jetzt nochmal Originalton John Peel zu diesem prägenden Konzertbesuch. Bis ich am Ende dieses Buches angelangt bin, werde ich bestimmt eine Liste der 10 besten Konzerte aller Zeiten zusammengestellt haben. Und es gibt schon jetzt nicht den geringsten Zweifel daran, dass Eddie Cochran und Gene Vincent im Liverpool Empire in dieser Liste vertreten sind. Das Konzert bestätigte mich in meiner lebenslangen Liebe für Gene Vincent, auch wenn Eddie Cochran fast genauso gut war. Aber Gene sah so aus, wie ich nicht nur in meinen Träumen gerne ausgesehen hätte, völlig außer Rand und Band. Er nahm das Publikum fast gar nicht wahr, sondern starrte nur mit seinem wilden Blick in die Kulissen, als ob Dämonen zwischen den Samtvorhängen des Empire herumschleichen würden. Von Zeit zu Zeit schleuderte er sein kaputtes Bein, das, wie uns berichtet wurde, in Missachtung sämtlicher medizinischer Regeln mit Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurde, über das Mikrofon und diese überirdisch hohe, beinahe feminine Stimme, zu der ich in meinem Schlafzimmer mitsang, hallte voller Verlassenheit und Verzweiflung durch die Liverpooler Nacht. Gene war so perfekt, wie ich gehofft hatte. Und ich brauchte nur Race with the Devil oder Who Slapped John oder irgendeinen anderen seiner Dutzenden von Klassiker aufzulegen, um mich in jene Nacht zurückversetzt zu fühlen. Vielleicht war es die Tatsache, dass Gene nie den kommerziellen Durchbruch geschafft hatte, den er so sehr verdient gehabt hätte, der ihn mir so ans Herz wachsen ließ. Jahre später hatte er ein Album für Dandelion Records aufgenommen, das Label, das von Clive und Shirley Selwood mit mir als künstlerischem Leiter betrieben wurden. Und obwohl es keine großartige Platte war, war es doch eine Gene Vincent-Platte. Wie Gene selbst sang, B.I. Bicky by Boo Boo Boo. Und wer wollte so flegelhaft sein, ihm da nicht zuzustimmen? Das war John Peel über Gene Vincent und hier kommt jetzt Gene Vincent mit dem schon angesprochenen Titel Race with the Devil.
Well, let an evil lie, so you say, but I'll hide from the devil on the judgment day. I say, I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line. Oh, yeah. Well, me and the devil setting out a start of line. He started rolling all us out of sight. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line. Well, going pretty fast, I look up behind. Here comes the devil doing 99. I say, I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line.
Let's drag now!
Smart, the race was won. Here come the devil doing 101. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line.
Let's drag it in.
Here come the devil doing 99. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line. Come on, yeah. Well, I've led an evil life. I do they say, but I'll have run the devil on judgment day. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line.
Gene Vincent, Race with the Devil, das Wettrennen mit dem Teufel. Nach Privatschule und Militär ging es für John Peel 7 Jahre in die USA, wo er alle möglichen Gelegenheitsjobs erledigte und nebenbei anfing, Radio zu machen. Zu den Zeiten der Beatles-Euphorie Mitte der 60er Jahre reichte es damals schon, persönlich mal in Liverpool gewesen zu sein, um eine Art Beatles-Korrespondent beim amerikanischen Radio zu werden. Peel selbst mochte die Musik der Zeit, die damals aus England in die USA rüberschwappte, aber er war auf der Suche nach amerikanischen Bluesplatten und außerdem war er ein wenig journalistisch tätig und machte im Jahr 1961 eine denkwürdige Begegnung. Es war Wahlkampf in den USA, Peel lebte damals in Dallas, Texas und beide Spitzenkandidaten für die Wahl, nämlich Richard Nixon und John F. Kennedy, hatten an aufeinanderfolgenden Tagen Paraden geplant durch die Innenstadt von Dallas. Und das ist das, was John Peel dazu schreibt. Am folgenden Tag kam die Kennedy-Johnson-Parade dieselbe Route entlang mit denselben Kadetten und denselben Majoretten. Es schien, als stünden mehr Leute auf den Gehsteigen und es hatte den Eindruck, als wären sie alle nicht besonders guter Stimmung. Lyndon Johnson, das war damals der Vizepräsidentschaftskandidat, mochte einer der Iren sein. Kennedy war es jedenfalls definitiv nicht. Er war ein Yankee, katholisch und so die allgemeine Ansicht, ein gelackter Klugscheißer, den die Leute hier nicht ausstehen konnten. Irgendwann kam die Kolonne am Fuß des Hügels, der sich seitlich der Main Street in der Nähe der Gegend erhob, wo Kennedy 2 Jahre später seinen Tod finden sollte, genau vor meiner Nase zum Stehen. Ich packte die Gelegenheit beim Schopf, stürmte vor und schüttelte die Hand von JFK. »Viel Glück, Mr. Kennedy«, sagte ich. »Hey, Sie sind aus England«, gab er zur Antwort. Als ich bejahte, fragte er, von wo genau und warum ich in Texas wäre und ob es mir hier gefiel und ob ich vorhatte zu bleiben. Während wir uns unterhielten, war ich sehr erstaunt darüber, dass ein Mann, der für das Amt des Präsidenten kandidierte, sich dafür interessierte, was ich ihm zu erzählen hatte. Zum Teufel, ich konnte ihm ja nicht mal meine Stimme geben. Dann bemerkte er die Kamera in meiner Hand. »Wollen Sie ein Foto machen?«, fragte der zukünftige Präsident, und als ich antwortete, dass ich das gerne tun würde, schlug er vor, dass ich ein paar Schritte zurückging und ihm zurufen sollte, wenn ich soweit war, damit er lächeln konnte. Also machte ich 3 Schritte zurück, hob die Kamera in die Höhe und rief, »Hey, Mr. Kennedy!« Er lächelte und ich drückte den Auslöser. Dann ging ich wieder zu seinem Wagen, um mich bei ihm zu bedanken. Was machen Sie, wenn das Foto nichts geworden ist, fragte er. Warum machen Sie nicht noch eins von vorne über die Windschutzscheibe des Autos? Dann bekommen Sie auch Mr. Johnson mit aufs Bild. Also ging ich vor dem Wagen in Positur und machte noch ein Foto. Als ich wieder zurücklief, um noch ein paar Worte mit John F. Kennedy zu wechseln, unterhielt er sich bereits mit jemand anderem. Doch er fand trotzdem die Zeit, mir zuzunicken und vorzuschlagen, dass ich um den Wagen herumging, um auch die Bekanntschaft von LBJ zu machen. Das tat ich dann auch, bevor ich mich wieder auf den Rückweg zur Arbeit machte. Also, kurz bevor John F. Kennedy zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, dieses Erlebnis in Dallas, 2 Jahre später, als am praktisch gleichen Ort Kennedy erschossen wurde, war Peel auch in Dallas und ist dann sofort an die Stelle des Attentats gefahren, um die anschließende Pressekonferenz mitzunehmen. Es gibt wohl ein Foto von ihm, wo er direkt neben Jack Ruby, dem Mann, der 2 Tage später den mutmaßlichen Attentäter Lee Harvey Oswald erschossen hat, saß bei der Pressekonferenz zum Tod von John F. Kennedy. Das war's jetzt aber dann mit Politik hier bei Musikradio 360, denn 1967 kehrte John Peel nach England zurück und etablierte sich bei der BBC. Dort gab es Beschränkungen, wie viele Platten im Radio gespielt werden durften. Die Zuhörer sollten animiert werden, diese Platten selbst zu kaufen. Stattdessen liefen im Radio oft Coverversionen der Originale, gespielt von Orchestern. Dafür wurden extra Sessions veranstaltet. Später gab es dann zu den Orchestern die Alternative, dass Bands ihre eigenen Songs selbst quasi live bei der BBC einspielten und diese exklusiven Versionen dann im Radio liefen. Peel nahm insgesamt über 4000 von diesen Sessions mit mehr als 2000 Künstlern auf. Einige davon werden wir uns in der nächsten Sendung anhören. So lernte John Peel dann auch die Musiker zum größten Teil persönlich kennen. Mit einem davon freundete er sich besonders gut an. Mark Bolan, hier sind T-Rex mit Ride a White Swan.
Ride it all out like you were a bird. Fly it all out like an eagle in a sunbeam. Ride it all out like you were a bird. Wear a tall hat like the druid in the old days. Wear a tall hat and a tattered gown. Ride a white swan like the people of a bell team. Wear your hair long, babe, you can't go wrong. Your bright star and a place it on your forehead. Say a few spells and baby, there you go. Take a black cat and sit you on your shoulder, and in the morning you'll know all you know.
Das waren T-Rex mit Ride a White Swan, einem ihrer ersten großen Hits im Vereinigten Königreich. Vorher hatten sie eine ganze Weile nicht als T-Rex fungiert, sondern als Tyrannosaurus Rex. Und in dieser Zeit hat John Peel Mark Bolan schon kennengelernt und auch diverse von diesen Radio-Sessions mit ihm aufgenommen. Ich habe bis jetzt Auszüge aus der Autobiografie von John Peel vorgelesen. Er war nicht in der Lage, dieses Buch vor seinem Tod komplett abzuschließen. Deswegen hat es seine Frau Sheila zusammen mit einem Journalisten beendet und sie hat perfekt diesen lakonischen, typischen John Peel-Ton dann auch in ihren Erzählungen getroffen. Und hier geht es jetzt um die Freundschaft von John Peel mit Mark Bolan, dem späteren Superstar von T-Rex. Im Lauf der Zeit schrumpfte der Kreis der Leute, die in Peel Acres herumhingen, immer mehr zusammen, bis nur noch John, Mark und seine Freundin June und ich zur ständigen Besetzung gehörten. Mark und June waren unsere besten Freunde und wir verbrachten sorglose und entspannte Zeiten miteinander. Wenn John die Möglichkeit hatte, Tyrannosaurus Rex bei einem seiner Auftritte ins Programm zu quetschen, dann tat er das. Es ging damals wirklich so zwanglos zu. Ach ja, diese Band da drüben sind Freunde von mir. Ist es okay, wenn die spielen? Wir gingen zu viert zu Konzerten oder unternahmen Ausflüge. An den Wochenenden machten wir den üblichen Hippie-Kram und endeten dann oft in Stonehenge oder Glastonbury. Wenn John unterwegs war, was wegen seiner Arbeit häufig der Fall war, kamen Mark und June bei mir zu Hause vorbei, weil sie wussten, dass ich allein war und nahmen mich mit zu einem Konzert oder wir verbrachten den Tag auf einem Festival. Und dann, mit einem Telefonat, war alles vorbei. Wir hatten das Gefühl, als hätte Mark uns einfach aus seinem Leben gestrichen. John war überglücklich gewesen, als Mark endlich den Erfolg hatte, den er verdiente, nachdem er jahrelang Klinken geputzt hatte, ohne dass dabei das Geringste herausgekommen war. Es gab vermutlich kaum jemand, der es ihm mehr gönnte als John. In seinem Tagebuch findet sich ein wunderbarer Eintrag vom 2. Januar 1971, in dem er schreibt, er sei bei frostigem Wetter durch die Kälte zur Portobello Road gefahren, zwei zauberhafte alte Kinderbücher für Mark und June gekauft und außerdem ein Set Schwäne als Geschenk anlässlich des Erfolgs von Ride a White Swan, das wieder auf Platz 4 in den Charts ist. Am gleichen Abend, schreibt John, seien Mark und June vorbeigekommen und brachten mir ein Auto von Whiz Wheels mit und ein ziemlich finsteres Aquariumset, mit dem man Sea Monkeys aus Kristallen züchten kann, was sich für meinen Geschmack ziemlich makaber anhört. Als T-Rex mit Hard Love zum ersten Mal auf Platz 1 der Charts landeten, hörte John davon im Autoradio und er war so bewegt, dass er rechts ranfahren musste und sich die Tränen aus den Augen reiben musste. Allerdings kam John am 30. April des gleichen Jahres aus den USA reichlich beunruhigende Nachrichten über T-Rex zu Ohren. Mark erlaubt nicht, dass vom Bassisten und vom Drummer der Band Fotos gemacht werden. Er ist sehr launisch und kehrt ziemlich heftig den Rockstar raus, geht am Anfang allein auf die Bühne und spielt eine lange und, wie ich mir vorstellen kann, laute und öde Version von Elemental Child, bevor Mickey Finn auf die Bühne darf. Anscheinend eine Seite von Mark, die er die ganze Zeit hatte, aber die er bis jetzt immer vor uns verbergen konnte. Vielleicht glaubt er ja, er hätte es nicht mehr nötig. Ende 1971 brach unser Kontakt zu Mark und June völlig ab. John hatte im Radio keinen Hehl daraus gemacht, dass er von der neuesten T-Rex-Single nicht begeistert war. Nun, diese Platte hieß Get It On, sagte er, aber ich konnte es kaum erwarten, sie wieder runterzunehmen. Ich glaube, John hatte damit gerechnet, dass seine Freundschaft mit Mark auf etwas Substanziellerem beruhte als auf Schmeichelei und darauf vertraut, dass sie nicht gleich in die Brüche gehen würde, sobald er mal eine von Marks Platten nicht mochte. Doch Mark sah das offensichtlich anders und in seinen Augen hatte John eine ungeschriebene Regel verletzt. In seinem Tagebuch vermerkt John, dass er am Sonntag, dem 19. September, beim Frühstück die neue T-Rex-Platte Electric Warrior gehört hatte und er bemerkte dazu, sie ist gut gemacht, aber anscheinend brechen nun alle Dämme, die schlimmsten Seiten von Marks Persönlichkeit kommen, zum Vorschein. Wir haben nichts mehr von ihnen gehört, seit Hard Love auf Platz 1 gelandet ist. Sehr traurig. Im Nachhinein betrachtet war Marks plötzlicher Erfolg der Anfang vom Ende der Freundschaft zwischen ihm und John. Es war klar, dass Mark nicht nur berühmt werden würde, sondern dass seine Berühmtheit fast ans Lächerliche grenzen würde. Kreischende Mädchen, Blitzlichtgewitter, all die Dinge, die mittlerweile zu Klischees geworden sind. Irgendwann rief John ihn an, um ihn zu fragen, ob er am Wochenende etwas vorhatte. Damals war Mark bereits von June getrennt und jemand anders nahm den Hörer ab. Als John sagte, wer er war, kam aus dem Hintergrund eine kaum hörbare Stimme, die sagte, ich bin nicht da. Es hieß, Mark würde zurückrufen, aber natürlich tat er das nie. In späteren Jahren erzählte John, er sei darüber leicht gekränkt gewesen, doch ich weiß noch ganz genau, dass wir beide damals sehr schockiert waren. So viel also John Peel zum Ende seiner Freundschaft mit dem späteren 70er-Jahre-Superstar Mark Bolan. In der Folge hielt sich Peel dann immer mehr zurück, wenn es darum ging, sich mit Musikern anzufreunden. Nur eine Band war einfach unwiderstehlich. Hier sind die Faces mit Borstal Boys. We'll be right back. Faces mit Borstal Boys, eine Supergruppe aus den 70er Jahren, aus den Überresten der Small Faces entstanden, mit so berühmten Musikern wie Ron Wood, der inzwischen bei den Rolling Stones Gitarre spielt, und der Sänger war Rod Stewart. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was Sheila Ravenscroft, wie John Peel mit richtigen Nachnamen hieß, Ravenscroft, Sheila, seine Ehefrau, über das Verhältnis mit den Faces in der Halbautobiografie von John Peel schreibt. Seit dem unglücklichen Ende unserer Freundschaft mit Mark waren wir beide im Umgang mit Musikern erheblich zurückhaltender geworden, doch den Faces konnte man einfach nicht widerstehen. Sie waren unkomplizierte Kerle, die stets gute Laune versprühten und mit denen man ganz hervorragend feiern konnte. Ihnen ist es zu verdanken, wobei John Walters und ich selbst auch mitgeholfen haben, dass John seine Alkoholabstinenz wieder aufgab. Er hatte jahrelang keinen Tropfen angerührt, nachdem er in den USA eine Phase durchlaufen hatte, in der er sich jeden Abend mit Bourbon faul laufen ließ, bis er sich zu einer Radikalkur entschloss. Nun, nach einigen Jahren der Enthaltsamkeit, war er so weit, dass er Alkohol wieder genießen konnte. Er sah die Faces und bekam mit, dass sie trinken und Spaß haben konnten, und er wollte dazugehören. Wohin sie auch gingen, sie hatten immer ein paar Kisten Blue Nun dabei. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an einen Auftritt der Faces in Rotterdam, zu dem John und ich sie im Flugzeug begleiteten. Da waren nur wir, die Band und Blue Nun. Sowohl als Musiker wie auch als Menschen kultivierten die Faces eine joviale, ungezwungene Atmosphäre und wir wurden enge Freunde der Band. John traf sich gelegentlich mit Rod Stewart zum Abendessen und einmal gingen sie zusammen zu einem Fußballspiel in Millwall. Um Autogrammjägern zu entgehen, hatte sich Rod einen Schal um den Kopf gewickelt, doch seine Nase ragte darunter hervor wie die Concorde, und als er aus dem Taxi stieg, meinte gleich der erste Kerl, der vorbeikam: "Hey Rod." Die Band trat in diversen Sendungen von John auf. Einmal hatten sie an einem Donnerstagabend einen Auftritt im Paris Theater, der für die Sendung In Concert mitgeschnitten wurde. Nach dem Soundcheck gingen wir alle ins Captain's Cabin, das Pub um die Ecke, während die Leute sich draußen anstellten, um in die Halle gelassen zu werden. Nach ein paar Drinks war Rod nicht mehr zu halten und er stand auf und fing an, aus vollem Hals zu singen, was ihm prompt einen Rüffel vom Wirt einbrachte. "Entweder du hältst die Klappe oder du fliegst raus", warnte ihn der Kerl. "Weißt du überhaupt, wer das ist?", rief jemand dazwischen. "Das ist Rod Stewart." Das ist mir schnurzegal, erwiderte der Wirt völlig ungerührt. Ich habe keine Lizenz für Live-Musik. Bei einer späteren Gelegenheit schleppte Rod John zu seinem Auftritt bei Top of the Pops, wo er Maggie May zum Besten gab und John so tun sollte, als würde er Mandoline spielen. Die Musikergewerkschaft hatte dagegen einige Einwände und so musste John versichern, dass er keine Gage für seinen Auftritt erhielt und die Kameramänner hatten strikte Anweisungen, ihn nicht ins Bild zu bringen. Allerdings bekam Rod Stewart davon Wind und so stellte er sich bei den Aufnahmen immer wieder direkt hinter ihn, sodass John ebenfalls auf dem Bildschirm erschien, wann immer Rod zu sehen war. Am Ende seines Tagebuchs aus dem Jahr 1971 beschreibt John, wie wir an Weihnachten bei meinen Eltern zu Besuch waren und den Fernseher einschalteten, als dieser große Moment wiederholt wurde. Drehte mich um und sah mich selbst bei Top of the Pops, wie ich bei den Faces Mandoline spiele. Sehr lustige Angelegenheit. Machte Spaß, das noch einmal zu sehen. Gott segnete sie dafür, dass wir 1971 so viel Spaß mit ihnen hatten. Im März 1973 lud die Band uns ein, eine Vorabversion ihres neuen Albums Ulala anzuhören. John schrieb darüber in Disc und Music Echo: Wir werden an der Tür von Ron Lane in Empfang genommen, der Pick einen Kuss gibt und uns beide unter lautem Getöse in die Arme schließt. Pick, der Spitzname von Sheila, John Peels Frau, warum auch immer, muss man nicht verstehen. Verschiedene Bandmitglieder wuseln hin und her und diskutieren über die Abfolge der verschiedenen Songs. Weitere Flaschen Wein werden aufgefahren, Pick und ich diskutieren mit Ron über Manchester United und schauen Kenny zu, wie er seinem winzigen Baby die Grundlagen des Trommelns erklärt. Ich bin so sehr damit beschäftigt, den anderen eine Einladung zu ihrem anstehenden Konzert in Holland aus dem Kreuz zu leiern, dass ich von der Musik streckenweise gar nichts mitbekomme. Du kannst mitkommen, aber nur, wenn du versprichst, uns nicht anzusagen, erklärte Mac. Im allgemeinen Getümmel registrierten Pick und ich zwei weitere ganz hervorragende Ronnie Lane-Songs und noch ein paar weitere glänzende Momente in ein paar anderen Songs, von denen wir bis heute nicht wissen, wie sie heißen. Aber anscheinend stehen die Songtitel ohnehin noch nicht fest. Soweit ich mich erinnern kann, spielt Ulala, was Musik angeht, in der gleichen Liga wie der FC Liverpool als Fußballmannschaft. Und das sagt ja bekanntlich alles. Der große FC Liverpool-Fan John Peel, ein höheres Lob kann er nicht verteilen. Das war also Mitte der 70er Jahre beim aggressiven Boston Boys, das wir von den Faces gehört haben. Gerade war Punk schon gar nicht mehr so weit weg. Als er dann endlich da war, begrüßte Peel ihn enthusiastisch. Trotz Hippie-Vergangenheit interessierte den DJ immer das Rohe und das Unbehauene in der Musik. Und er war auch jederzeit auf der Suche nach neuer Musik, egal woher sie kam. Und wenn er sie fand, dann spielte er sie auch. Peel durchbrach mit seinen Sendungen alle Genregrenzen und war oft der Erste, der neue Trends aufspürte und die dazugehörige Musik im Radio spielte. Punk kam wie gerufen und die allererste Punk-Single war The Damned mit New Rose.
Is she really going out with him?
It's like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I've got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. We'll be right back.
only see. I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I got a good dance, and you there, and I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town.
Das waren The Damned mit New Rose und man kann sich nur schwer vorstellen, was für ein Kulturschock Punkrock in Großbritannien damals war. Wir hören jetzt einen weiteren Auszug aus der John Peel-Biografie. Alle Texte, die jetzt noch kommen, stammen dann tatsächlich von seiner Frau Sheila, weil die quasi die zweite Lebenshälfte begleitet hat. Da die britische Musik im Sumpf des Prog-Rocks versank, war Punk das erste seit dem Tag Anfang der 70er Jahre, als Brian Ferry ihm ein Demoband von Roxy Music geschickt hatte, wofür sich John richtig begeistern konnte. Gegen Ende 1976 wimmelte es auf Johns Playlisten von Punk-Songs. Wir spielen doch nichts von diesem Punk-Kram, oder? Erkundigte sich Derek Chinnery, der damalige Chefredakteur von Radio One, am 6. Dezember 1976 bei John Walters telefonisch. Walters erwiderte, dass in Johns letzten Sendung kaum etwas anderes gelaufen sei und dass sie gerade dabei waren, eine Session mit The Damned vorzubereiten. Es hagelte böse Briefe, doch was bedeuten die angesichts der Mitteilung der Mutter eines der Bandmitglieder, die sich bei John bedankte, dass er Christopher bei seiner Karriere half, wobei es sich bei Christopher um Schlagzeuger Red Scabies von den Damned handelte. Briefe von stolzen Eltern kamen nur allzu selten, obwohl sich John jedes Mal wieder freute, wenn er Post von PJ Harveys Mutter bekam, die ihren Dank ausdrückte, dass John die junge Polly Jean so oft im Radio spielte. Am 26. Oktober hatte John die Damned-Single New Rose in seiner Sendung gespielt, nachdem er direkt von einem Konzert der Band, das er angekündigt hatte, ins Studio gerauscht war. Er schreibt in seinem Tagebuch: Ich dachte zuerst, dass ich ihm New Wick in Aktion treten sollte, doch als ich dort ankam, stellte ich fest, dass Show Waddy Waddy dort spielten. Also musste ich mir eine Ausgabe von Time Art kaufen, um herauszufinden, wo ich eigentlich hin sollte, also ins Pub. The Damned waren als erste dran, großartiger, kompromissloser Punkrock mit dem Kopf nach unten und den Schultern nach vorn. Das Publikum war nicht besonders begeistert, wenn man von einer kleinen Gruppe eingeschworener Fans absieht, die mich ausbuhten, als ich die Band ankündigte. Zu Beginn des letzten Stücks hat Red Scabies sich über irgendetwas geärgert, sein Schlagzeug umgetreten und die Bühne verlassen. Trotz des Gezeters der anderen Bandmitglieder war er nicht dazu zu bewegen, wieder zurückzukommen. Soweit John Peel über The Damned. Gerade zu Ende der 70er, Anfang der 80er zementierte Peel seinen Ruf als interessantester DJ des Königreichs. Seine Sendungen liefen oft zu nachtschlafender Zeit, das gab ihm allerdings auch die Freiheit, sich selbst bei der Musikauswahl keine Grenzen zu setzen. Über den britischen Soldatensender BFBS wurden seine Sendungen dann auch in Deutschland verbreitet. Peel fand vielleicht kein Millionenpublikum, aber sein Publikum, es war fanatisch und treu. Peels absolute Lieblingsband waren The Fall, eine Post-Punk-Band aus Manchester, die seiner Unterstützung sicher einen guten Teil ihrer Popularität zu verdanken hatten. Mit niemandem nahm Peel mehr Sessions auf, keine Band begleitete ihn so durch sein Leben. Und jetzt nochmal Sheila Ravenscroft über das Verhältnis von John Peel zu The Fall. Während die Jahre 1976 und 1977 wegen der Punk-Revolution eine große kulturelle Relevanz hatten, war für John persönlich das Jahr 1978 bedeutsamer, denn in diesem Jahr betraten zwei Bands die Szene, die sich zu seinen absoluten Lieblingsbands entwickeln sollten. Sein Kollege John Walters war auf Empfehlung von Danny Baker im Mai 1978 im Croydon Greyhound gewesen, wo The Fall als Vorgruppe von Susie and the Banshees auftraten. Danach schrieb er an Mark E. Smith: Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich, und bot der Band an, eine Session aufzunehmen. Die fand am 30. Mai 1978 statt und wurde ein paar Wochen später ausgestrahlt. Von diesem Augenblick an waren The Fall ein Teil unseres Lebens und des Lebens von Johns Hörern. John sagte immer, die Band sei wie ich. Er meinte damit nicht, dass ich aggressiv, experimentell, provozierend und Schlägereien auf offener Bühne zugeneigt wäre. Oder zumindest sagte er das nicht. Das ist jetzt hier wieder Sheila, John Peels Frau, die das hier schreibt. Er war der Ansicht, uns sei gemeinsam, dass wir stets anders, aber trotzdem immer gleich waren. Von 1979 an, als Rowdy Rumble auf einem der hintersten Plätze der Jahrestop 50 landete, waren The Fall immer mit mindestens einem Song in Johns Jahrescharts vertreten. Bis sie 1990 mit dem wunderbaren Bill Is Dead Platz 1 erreichte. Im Jahr zuvor hatte John den Fallsong Eat Yourself Fitter in seine Liste von Platten für die einsame Insel aufgenommen, die von Sue Lawley in ihrer Sendung Desert Island Discs präsentiert wurde. Als sie die Platte ankündigte, klang es noch abgehobener als ohnehin schon, besonders im Kontext von Stücken von Rachmaninoff, Händel und Roy Orbison. Das Seltsame daran war, dass John und Mark im Verlauf der Jahre allenfalls ein paar Worte miteinander wechselten. Ihre Freundschaft ging selten über eine dahingemurmelte Begrüßung oder ein gelegentliches Schulterknuffen hinaus. Doch mehr brauchte John auch nicht. Wenn Mark ihn ab und zu knuffte oder seinen Arm drückte, dann freute er sich und sagte, ach, das war nett von ihm. Mark schrieb John auch Briefe, die John aufbewahrte wie einen Schatz. Besonders stolz war er immer über die typische Schlusszeile, dein Kumpel Mark. Falls es noch weitere Indizien brauchte, um Johns besondere Wertschätzung für The Fall zu untermauern, dann sei darauf hingewiesen, dass er die Platten der Band separat vom Rest seiner Sammlung aufbewahrte. Zehntausende von Platten standen in den verschiedenen Regalen zusammengequetscht, doch The Fall hatten einen Ehrenplatz abseits des restlichen Trubels, gerade so, als handelte es sich dabei um religiöse Kultgegenstände mit magischen Kräften. Darüber hinaus hängt in unserem Flur ein gerahmtes Foto von Mark E. Smith und an der Wand von Johns Zimmer gab es ein weiteres Foto von ihm, das aussah, als würde er genau zu der Stelle herüberschauen, an der John immer stand, wenn er Platten anhörte. Gerade so, als würde er auf ihn Acht geben. Hier sind The Fall mit Barmy.
Istanbul.
Barmy von The Fall, der absoluten Lieblingsband von John Peel. Nach seinem 60. Geburtstag reduzierte Peel seinen Arbeitsaufwand bei der BBC, produzierte aber weiter Radioshows und legte auf Veranstaltungen Platten auf. Er war ein Held der alternativen Szene und wurde gefeiert, wo er auch hinkam. Sein absoluter Lieblingssong kam von den nordirischen Undertones. Hier ist wieder Sheila Ravenscroft über das Verhältnis von John Peel zu seinem absoluten Lieblingssong. 1978 war zumindest für John das Jahr der Undertones. Neben The Fall übrigens, wie wir gerade gelernt haben. Ihre Single Teenage Kicks, ein Manifest reiner, ungebremster Lebensfreude, war seine Lieblingsplatte. Am 12. September spielte er alle vier Songs ihrer EP Truth Confessions und fragte dann, ist das nicht die tollste Platte, die ihr je gehört habt? In den folgenden zwei Wochen spielte er Teenage Kicks viermal in seinen Sendungen und für den Rest seines Lebens vertraute er auf diesen Song, wenn er etwas brauchte, das ihn aufmunterte, nachdem er stundenlang uninteressante Schallplatten hatte durchhören müssen. Kurz nach diesem ersten Radioeinsetzen von Teenage Kicks trieb John das Geld auf, um eine Session der Undertones in einem Studio in Belfast zu finanzieren, die am 16. Oktober 1978 ausgestrahlt wurde. Als die Band im Jahr darauf nach London kam, um im Vorprogramm der Rosillos zu spielen, nahm sie weitere vier Songs für John auf, diesmal in Maida Vale. Manchmal fragen mich Leute, warum ich diese Sendungen mache, sagte John. Ich mache es nicht, weil ich authentisch oder cool erscheinen will. Ich mache es nicht für die großen Plattenfirmen. Ich mache es nicht für die Musikindustrie. Ich mache es für Leute wie die Undertones. An Teenage Kicks, so erklärte er immer wieder, gab es nichts, das man hinzufügen oder weglassen könnte, um den Song noch besser zu machen. Als er später hörte, wie Peter Paul den Song im Tagesprogramm der BBC spielte, war John so begeistert, dass er in Tränen ausbrach. Hier sind die Undertones mit Teenage Kicks. Teenage Kicks von den Undertones, Teenage Dreams So Hard to Beat, die Eröffnungszeile von Teenage Kicks. John Peel sagte zu seinen Lebenszeiten, das will ich auf meinem Grabstein stehen haben. Am 25. Oktober 2004 starb John Peel während eines Urlaubs in Peru plötzlich an einem Herzinfarkt. Hier ist seine Frau Sheila zur Trauerfeier anlässlich seines Todes. Selbstverständlich lief Teenage Kicks, als John Peel sagte, zum Grab getragen wurde. Jetzt also nochmal Sheila Ravenscroft. Angesichts dieser außergewöhnlichen Trauer schien es nur sinnvoll, aus Johns Begräbnis eine öffentliche Veranstaltung zu machen. Wir ließen Lautsprecher installieren, damit auch die Leute außerhalb der Kathedrale von St. Bury's den Trauergottesdienst mitverfolgen konnten. Die Reaktionen auf Johns Tod waren überwältigend. Der beeindruckendste Moment war aber, als wir vor der Kathedrale ankamen und die Menschen zu klatschen und zu jubeln anfingen. Dankbar hörten wir Ausrufe wie »John, wir lieben dich« und »Danke, John«. Noch dankbarer waren wir, als nach dem öffentlichen Trauergottesdienst unsere Privatsphäre respektiert wurde und wir ganz im Stillen in unserer Dorfkirche Abschied nehmen konnten. Johns Freunde halten sein Andenken am Leben. Es macht fast den Eindruck, als hätte sein BBC-Kollege Andy Kershaw in seiner Sendung auf Radio 3 jede Woche eine Geschichte aus Johns Leben zu erzählen. Ein Hörer hat ihm sogar eine Minidisc mit den 20 witzigsten Überleitungen aus Johns Radio One Show zugeschickt. Und Andy streut diese immer mal wieder in das laufende Programm ein. Gerade so, als ob John Andys Radioshow co-moderieren würde. Wir waren auf Konzerten von Loudon Wainwright III und Nina Anastasia, die auf der Bühne von Begegnungen mit John erzählten und ihm Lieder widmeten. Danda und Flossie, zwei seiner Kinder, besuchten neulich ein Konzert von Laura Cantrell, bei dem Laura, als sie zur Zugabe auf die Bühne kam, diese meinem guten Freund John Peel widmete. In den folgenden Monaten wurde ihm auf Konzerten im ganzen Land Respekt gezollt. Manchmal frage ich mich, ob das seltsame Gefühl, dass John nicht mehr da ist, jemals aufhört. Bei den großen Familienfeiern scheint es mir selbstverständlich, dass er teilnimmt. Er war immer im Zentrum des Geschehens. Und jetzt spürt man seine Abwesenheit ganz deutlich. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass er am 26. Mai 2005 beim Sieg von Liverpool in der Champions League bei uns gewesen wäre. Danda und Flossie hatten Cocktails und Häppchen in den Vereinsfarben vorbereitet. Das Wohnzimmer war über und über mit Liverpool-Fahnen geschmückt. Archie trug die Vereinsfarben. Zur Halbzeit, nachdem Mailand gegen uns mit 3:0 führte, riefen wir John um Beistand und dann die Wende. Gerrard, Smitzer, Alonso, 3 Tore in 6 Minuten. Dann gewannen wir das Elfmeterschießen 3:2. Was für eine wahnsinnige Nacht und wie schade, dass John nicht bei uns sein konnte. Am nächsten Tag bemerkte Johnny Walker in seiner Radiosendung, dass John Peel wohl im Himmel getanzt haben muss, als Liverpool letzte Nacht gewonnen hat. Das hat er bestimmt getan, und zwar den Westbourne Grove Walk. Einer der wichtigsten Förderer alternativer Musik ist also im Jahr 2004 von uns gegangen. Aber er war so einflussreich, dass wir uns nächste Woche noch einmal mit ihm befassen. Dann gibt es Aufnahmen von den exklusiven BBC-Sessions, die Peel mit Tausenden von Musikern aufgenommen hat. Bis dahin. Tschüss.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.